Hier ist Frieder aus Peru, aus Villa El Salvador zugeschaltet. Du bist seit fast einem Jahr, 10 Monaten bist du jetzt schon in Peru. Da kann man ja von Einleben nicht mehr sprechen, sondern da kann man ja fast schon ein Fazit ziehen. Frieder, wie geht's dir in Villa El Salvador?
Ja, nach den ganzen 10 Monaten immer noch und ich glaube auch weiterhin sehr, sehr gut. Wir verbringen hier wirklich eine super Zeit, all das vielen verschiedenen Dingen zu schulden, dass wir einfach von den Leuten, Familien, Arbeit uns super eingelebt haben und deswegen auf jeden Fall die Zeit bisher ein positives Fazit.
Was sind deine Aufgaben? Du bist bei Fe Alegria, der Partnerschule vom Uland-Gymnasium. Was machst du da in deinem Alltag?
Genau, ich bin ja nicht der einzige Freiwillige, wir sind ja zu dritt. Und die Hauptaufgabe von mir und einer weiteren Freiwilligen, der Rebecca, ist es, Deutsch und Englisch zu unterrichten. Also in Form von einer Deutsch-AG, die bieten wir für die komplette Oberstufe an, das heißt von Klasse 7 bis 11. Und Englischunterricht, was noch viel notwendiger ist als Deutsch, da das Englisch-Level wirklich sehr basico, würde man hier sagen, also wirklich nur auf Anfängen sozusagen überall beruht und es gibt nur 2 Englischlehrerinnen und die brauchen auf jeden Fall immer Unterstützung. So, die Sprachen sind sozusagen von uns beiden die Hauptaufgabe. Und nebenbei habe ich eben noch ein Gartenprojekt gestartet, in dem ich mit Schülern aus der Oberstufe Gemüse anbaue.
Wie läuft das? Villa El Salvador, Lima, die ganze Küste von Peru liegt ja in der Wüste. Ganz andere Bedingungen als hier. Was baut ihr an und wie funktioniert das?
Ja, es ist in der Tat deutlich schwieriger, als ich es von unseren Äckern hier von meiner Familie in Deutschland kenne. Die Schule, muss man erstmal sagen, hatte so ein Projekt schon mal vor einigen Jahren. Das ist leider irgendwann eingeschlafen. Und also gab es eben die Bestrebungen, sowohl in Deutschland als auch schon an der Schule, das wieder zu starten. Und wie es der Zufall so wollte, war das dann zufälligerweise meine Gastschwester, die da in der Gruppe war, um das Projekt wieder zu starten. Also kam alles perfekt zusammen und wir konnten das wieder anfangen. Und wie gesagt, am Anfang ohne Bewässerungssystem ist auch erstmal gar nichts gewachsen und einfach auch im Sand gepflanzt, hat nicht funktioniert. Ich kenne zum Glück über einige Ecken einen mittlerweile guten Freund, der selber ein großes Gartenprojekt in einem Nachbardistrikt von Villa El Salvador hat, in Chorrillos. Und bei dem konnte ich mir so einiges abschauen und der konnte uns auch am Anfang gut unter die Arme greifen. Das bedeutet, erstmal fruchtbare Erde herbringen, verschiedene Tonnen, ein Bewässerungssystem kaufen, das nennt sich hier Mikroaspersor, das Wasser stäubt auf das Gemüse. Und wenn man die beiden Sachen hat, also genug Wasser und fruchtbare Erde, kann man eigentlich alle Gemüse anbauen, wie auch bei uns. Also bedeutet für uns jetzt gerade Karotten, Radieschen, Zucchini, rote Beete, so was eben gerade in die Zeit passt.
Die Jahreszeiten sind aber in Peru doch eher anders als hier, eher eigentlich nur 2, wenn überhaupt. Trotzdem gibt es da Zeiten.
Genau, ein bisschen natürlich, genau. Die Jahreszeiten hier vereinfachen es eigentlich wieder, weil da es ja nur einen sehr heißen Sommer und einen milden Winter gibt, kann man trotzdem das ganze Jahr über anbauen. Aber es gibt trotzdem, haben die Pflanzen sozusagen bevorzugte Monate trotzdem noch, aber im Grunde kann man trotzdem fast das ganze Jahr alles anpflanzen.
Wo pflanzt ihr das? Auf dem Gelände der Schule? Habt ihr da dann Beete oder Bottiche?
Ja, das ist auf dem Gelände der Schule und zwar benutzen wir einfach ungenutzte Fläche. Da, früher an dem Ort, wo wir das jetzt pflanzen, das ist hinter ein paar Schulhäusern, war da einfach nur Schutt und das haben wir dann alles sozusagen beseitigt. Und wie gesagt, das ist ein bisschen eigenes System. Wir haben eben fruchtbare Erde hergebracht und mit Sand vermischt. Das ist dann eine Art Hochbeet, so ein bisschen aufgehäufte Erde. Und dann davon haben wir dann viele, weil das Wasser sich in so einem Hochbeet länger hält, als wenn man es direkt in die Erde pflanzt.
Was habt ihr schon geerntet?
Geerntet haben wir bisher Radieschen und Zucchini. Die Karotten und rote Beete brauchen noch ein paar Monate.
Was macht ihr damit dann? Was passiert mit dem Gemüse?
Ja, das Schöne ist, dass die Feligria, ja, also das Colegio, eine Schulmensa hat, bei der ungefähr 500 Schüler jeden Tag essen. Und dieser Kommodor, diese Mensa braucht eigentlich immer Unterstützung, und deswegen alles, was wir ernten, geht dann an den Kommodor. Und dann an dem Tag steht auch extra dran, heute mit Gemüse aus der Schule. Und dann bereiten die Köchinnen im Kommodor was Leckeres damit zu.
Wie ist die Beteiligung? Wer macht da alles mit? Das ist Oberstufe. Ist das freiwillig, eine AG oder müssen die da auch mitmachen?
Nee, das ist natürlich freiwillig. Und ja, wie gesagt, also es hatte sich schon hier, bevor, als ich kam, gab es schon so eine kleine Gruppe, die das eben gerne wieder starten wollte. Damals war das noch 10. Klasse. Jetzt besteht das Projekt, die damaligen 10. Klässler sind jetzt eben schon 11. Aber wir haben noch mehr 10. Klässler, also hauptsächlich habe ich jetzt 10. und 11. Klässler im Projekt, und die arbeiten natürlich alle freiwillig mit dabei im Projekt und sind auch wirklich sehr, sehr engagiert, was mich super freut.
Das Villa Salvador, Lima ist ja alles eine Großstadt, weit weg von der Landwirtschaft eigentlich. Was macht es? Wie verändern sich auch die Menschen oder auch was macht es mit dir, wenn du da auch ja wieder mit Erde und mit Pflanzen und sowas zu tun hast?
Ja, für mich persönlich ist es, glaube ich, total wichtig, dass ich das Projekt auch habe. Ganz persönlich auch, weil ich super froh bin, endlich wieder was mit den Händen machen zu können und auch im Grünen zu sein und in der Erde zu graben sozusagen. Aber was mir eigentlich wichtig ist beim Projekt jetzt vor allem für die Schüler, ist auch weniger, dass wir eben viel Gemüse ernten. Natürlich werden wir auch ernten und am Kommodor das Gemüse abgeben können, aber wie du sagst, vielmehr geht es mir darum, in den Schülern was zu bewegen, weil sie eben eigentlich nie in ihrem ganzen Leben irgendwas pflanzen oder hegen und so weiter. Und ich merke jetzt doch ganz deutlich, dass die Schüler, die im Gartenprojekt sind, sich schon viel mehr Gedanken über ihre Umwelt, über Müll und so weiter machen, weil wenn sie merken, dass man da was hegen und pflegen muss, damit was wächst, dann setzen sie sich doch nochmal anders mit ihrer Umwelt und Natur auseinander. Und das ist auf jeden Fall spürbar.
Wo liegen die größten Probleme oder woran fehlt es noch? Weil ihr kriegt ja auch Einnahmen jetzt aus diesem Benefizkonzert aus Tübingen für das Projekt.
Ja, da freuen wir uns natürlich schon drauf. Bisher, wie gesagt, also die Probleme wären sozusagen gewesen, erstmal Spenden. Bisher kriegen wir Spenden aus Privathänden. Aber man kann natürlich immer das Projekt noch ein bisschen verbessern. Das heißt, sobald ein bisschen was da ist, wissen wir auch schon sofort, für was wir das einsetzen können. Ob es jetzt noch ein bisschen mehr Erde ist oder mal ein paar Werkzeuge. Und solche Dinge, also bisher ist das Projekt noch relativ minimalistisch. Da kann man auf jeden Fall noch viel ausbauen, und dafür brauchst du natürlich auch ein bisschen Geld. Sonst, wie gesagt, ist es dank Wassersystem und neuer Erde deutlich, hat das Gartenprojekt an sich weniger Probleme als gedacht.
Und was es dort in der Wüste sicher auch nicht gibt, sind Schnecken, oder?
Komischerweise doch. Ich hatte schon Schnecken im Garten, und noch viel schlimmer, eine riesige Raupenplage, die uns fast unsere ganzen Zucchinis weggefressen haben. Das hat an der Schule wurde es mir dann auch so erklärt, jetzt, wo dann der einzige Fleck grün entstanden ist, kommen natürlich alle dorthin. Die haben wir dann aber dank biologischen Insektiziden in den Griff bekommen. Also das ist uns auch ganz arg wichtig, dass es alles biologisch bleibt. Wir werden da nie Chemie draufschütten auf unser Gemüse. Aber auch wieder dank dem Bekannten aus Chorios kam ich auch an biologische Insektizide. Und das ist jetzt alles im Griff.
Spricht sich unter den Schädlingen rum, dass da was zu holen ist bei euch im
Ja,
Schulgarten.
scheint schon.
Ja, erzähl mal noch ein bisschen von Villa El Salvador an sich. Wo treibst du dich rum? Wie sieht's da aus? Auch rund um die Schule, vielleicht auch noch mal die Schule ein bisschen sogar.
Ja, also die Schule kann man sich auf jeden Fall schon mal, muss man sich ganz anders vorstellen als bei uns in Europa. Erst ist es ein großer Komplex, so aus einem mehr oder weniger quadratischen Ansiedlung von Gebäuden. Und vor allem ist eine riesige Mauer drumherum. Das sind wir ja schon mal nicht gewöhnt von unseren Schulen. Also es kann nicht jeder einfach rein, wie er will. Das ist sozusagen einfach eine normale Sicherheitsvorkehrung hier in Wir. Oder auch natürlich, dass die Schüler nicht raus müssen können, aber auch, dass niemand rein kann. Aber die Schule an sich hat es gut zu anderen Orten in Wir. Sie ist wirklich grün drin und kommt einem vor wie ein Ort des Friedens. Wenn man aber jetzt aus der Schule rausgeht, dann kommt man auf jeden Fall aus kaputte Straßen, viel befahren, laut und stressig. Aber nichtsdestotrotz hat Wir irgendwie eine Art und Weise, eine Seele, die man trotzdem irgendwann lieb gewinnt. Aber auf jeden Fall, das Straßenbild von El Salvador zum Beispiel ist ganz anders als bei uns, natürlich. Wo ich wohne zum Beispiel auch noch in der Straße, die einfach nur aus Sand besteht. Aber der Bürgermeister, den es jetzt gerade hier gibt, der tut sich viel, was Straßenbau angeht. Also es wird gerade an allen Ecken und Enden werden Straßen gebaut. Wird ihm allerdings auch wieder vorgeworfen, deswegen andere Dinge zu vernachlässigen.
Ja, du hast gesagt, du wohnst in der Sandstraße. Wie ist überhaupt deine Wohnsituation, deine Gastfamilie? Bei wem bist du dieses Jahr?
Ja, einer meiner eigentlichen Gastbrüder sitzt ja jetzt bei euch im Studio und ich bin ja bei der Familie von Marco untergebracht. Also das heißt bei Ex-Schülern, bei einer Familie von Ex-Schülern von der Schule, beziehungsweise meine kleinste Gastschwester, die 16 Jahre alt ist, ist auch noch auf der Schule. Das heißt, dieses Jahr ist es ja wie ein kleiner Austausch. Marco wohnt in meiner Familie, ich bei ihm zu Hause. Und genau.
Was macht ihr so? Was machst du mit deiner Gastfamilie? Ist es, beschränkt sich das auf Mahlzeiten oder ist es mehr?
Das mit den Eltern beschränkt sich das tatsächlich auf Mahlzeiten, da der Gastvater hier sehr, sehr, sehr viel arbeiten gehen muss. Das bedeutet, den bekommen wir als ganze Familie nicht oft zu sehen. Aber gerade mit meinem Gastbruder Cäsar, also mit dem Zwillingsbruder von Marco, unternehme ich auch mal außerhalb vom Haus was und nehme ihn mit zu meinen Freunden oder und so weiter.
Was hast du für Freunde gefunden dort? Sind es dann alles andere Freiwillige oder hast du auch peruanische Freunde gefunden?
Also am Anfang hat man natürlich viel mit Freiwilligen zu tun, weil man kennt ja noch niemand. Aber ich habe relativ schnell auch viele peruanische Freunde gefunden, weil ich das Glück hatte, verschiedene Leute gekannt zu haben, die schon früher in Peru waren und so. Und über solche Kontakte lernt man dann schnell auch die Einheimischen kennen. Und sobald man einmal jemanden kennengelernt hat, geht es einmal so weiter. Also ich habe auch viele peruanische Freunde, mit denen ich was unternehmen kann hier.
Was machst du vor allem in deiner Freizeit? Gibt es da feste Abläufe, feste Termine?
Ja, also ein fester Termin seit einigen Monaten ist auf jeden Fall Samstag surfen gehen. Das werde ich jetzt noch genießen, bis ich wieder nach Deutschland gehe, wo das nicht mehr möglich ist. Aber sonst auf jeden Fall, also am Wochenende mit Freunden treffen, wie gesagt, surfen gehen, unter der Woche mittlerweile wieder ins Fitnessstudio gehen. Davon gibt es sehr, sehr viele in El Salvador. Und sonst nutzen wir natürlich die Wochenenden und auch die Ferien viel, um Peru kennenzulernen und reisen zu gehen.
Wo seid ihr schon überall gewesen? Sorry.
Ich wollte das Gleiche fragen.
Ja, das ist eine lange Liste. Also, wenn ich jetzt von Städten aufzählen müsste, im Süden waren wir sowohl in Ica als in Cusco, Puno, Arequipa, La Merced. Und viel mehr sind wir in den Norden gereist, der ja viel weniger touristisch ist. Und da waren wir in Trujillo, in Huaraz, in Cajamarca, in Chachapoyas, in Piura, in Máncora, in Chiclayo, in verschiedenen Andendörfern auch, mit Einheimischen, also mit Freunden war ich auch im Süden. Also ganz verschiedene Regionen. Mir fehlt noch ein bisschen die Selva, aber sonst viel Küste und viel Anden haben wir bereist bisher.
Wir haben hier in den Nachrichten immer viel von dem Hochwasser in Peru gehört. Was hast du davon mitbekommen?
Ja, das hat ja ganz Peru betroffen eigentlich. Das heißt, auch die östlichen Viertel von Lima, wo die Flüsse runterkommen aus den Anden, waren teilweise auch viele Häuser weggespült oder geflutet. Für Villa El Salvador hat sich so bemerkbar gemacht, dass es eine Woche lang kein Wasser gab. Das war echt kritisch, weil alle Supermärkte waren sofort leer gekauft und es gab kein Wasser mehr aus der Leitung. Und das hat dann darin geendet, dass die Straßen voll mit Menschen waren, die mit Eimern und Fässern Wasser gesucht haben. Irgendwann, als bei uns dann auch gar kein Wasser mehr zu Hause gab, bin ich mit meinem Gastbruder und zwei Fässern auch losgelaufen und haben uns dann ein paar Blocks weiter an einer Schlange an einem Hydranten eingereiht, den irgendjemand aufgeschraubt hatte. Das war dann das Letzte, wo noch Wasserdruck drauf war. War natürlich nicht erlaubt, aber die Polizei hat es geduldet, dass eigentlich fast alle aus dem Viertel hier ihr Wasser aus den Hydranten abgezapft haben, weil es gab einfach keine andere Möglichkeit. Durch das Wasser hat sich auch für die Schule was getan, denn dadurch gab es eine Woche schulfrei, weil ohne Wasser auch kein Unterricht scheint. Und das haben wir dann unter anderem so genutzt, dass wir in die betroffenen Viertel von Lima im Osten gefahren sind und da tatsächlich geholfen haben, den Leuten zum Beispiel Schlamm aus ihren Häusern zu schaufeln oder Zelte aufzubauen oder Essen zu verteilen und solche Sachen, weil da war es wirklich sehr, sehr nötig. Dabei hat es Lima ja noch weniger schlimm getroffen als im Norden Trujillo oder Piura.
Jetzt ist ja die Katastrophe ist mehr oder weniger vorbei aus den Nachrichten, aber sicher noch nicht der Wiederaufbau wieder abgeschlossen. Kriegt ihr in Peru noch was mit, ob der Wiederaufbau anläuft oder werden die Leute jetzt mehr oder weniger auch allein gelassen?
Also, was der Staat auf jeden Fall gemacht hat, war ja so eine Kampagne gestartet, die heißt Una Sola Fuerza, also eine gemeinsame Kraft sozusagen, das ganze Land. Und von der Kampagne hört man auch immer noch was in den Medien. Das heißt, wird auf jeden Fall immer noch was getan. Allerdings war während der Hochwasser die Unterstützung der Privatleute, die einfach hingefahren ist und geholfen hat, viel größer als die vom Staat. Wie die ohne Medienpräsenz noch weitergeht, weiß ich jetzt natürlich nicht. Und da ich jetzt nächste Woche mal in Norden fahre, wo die es auch deutlich schlimmer getroffen hat, die Städte, kann ich mir sogar selber mal wahrscheinlich auch ein Bild machen, wie es denn jetzt vorangeht mit den Hilfsarbeiten.
Sieht's aus mit der Sprache? Wie ist dein Spanisch geworden? Ist es da perfekt?
Also perfekt ist es sicherlich noch nicht. Ich kann auf jeden Fall so alles, was ich sagen möchte, sagen und auch mich sehr flüssig mit allen Leuten unterhalten. Also habe keine Probleme, aber fehlerfrei werde ich auf jeden Fall noch nicht sprechen. Es wird jedem Peruaner dann zumindest auffallen, wenn ich Spanisch spreche, dass da ab und zu was nicht ganz stimmt.
Es klingt alles sehr, ja, erfüllt und auch sehr froh. Gibt es irgendwelche Momente in den 10 Monaten auch, wo es dir mal nicht so gut ging oder wo du sowas Heimweh vielleicht oder halt aber auch oder andere Probleme, Spannungen irgendwelcher Natur?
In der Tat kaum. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch kaum was ein. Was ein sehr positives Fazit für mich ist, natürlich kommt man, also Heimweh hatte ich tatsächlich eigentlich kaum eins. Vielleicht mal einen Tag nach 2 Monaten am Anfang. Aber alles, was man so vielleicht dazu gehört, ist, dass man ab und zu mal ein bisschen was vermisst von zu Hause, aber das tut einen jetzt nicht schmerzen. Aber wo man vielleicht weniger von diesem positiven, fröhlichen Bild sprechen kann, ist, man kommt natürlich schon oft auch ins Nachdenken. Was bringt denn mein Freiwilligerdienst und was tue ich eigentlich und wie lebe ich hier, wie leben die Menschen hier und so weiter. Also man kann auf jeden Fall, wenn man viel reflektiert, kommt man auf jeden Fall viel ins Nachdenken und dann sind das dann vielleicht auch nicht immer die fröhlichsten Stunden, natürlich, weil wie gesagt, es ist natürlich eine andere Realität und genau, da ist das dann nicht mehr alles fröhlich.
Die Armut ist sehr präsent. Siehst du, nimmst du das
Ja.
noch wahr oder kriegt man es irgendwann dann auch gar nicht mehr so mit?
Doch, ist auf jeden Fall präsent. Ich meine, natürlich haben wir uns jetzt hier komplett eingelebt in Via El Salvador. Und ich meine, Via El Salvador ist jetzt auch nicht unbedingt eins der ärmsten Viertel von Lima, das ja schon jetzt 45, 46 Jahre dieses Jahr existiert. Gibt natürlich noch deutlich ärmere Siedlungen mittlerweile. Aber trotzdem, so sehr ich mich hier auch eingelebt habe, ist es immer noch nicht Normalität, würde ich mal sagen. Also das wird es vielleicht auch nie sein können. Wenn ich jetzt zum Surfen fahre und dann fährt man in andere Viertel und dann ändert sich die Welt von jetzt auf nachher, das ist dann trotzdem immer wieder ein Kulturschock. Und innerhalb der Stadt schon, also innerhalb von einer Stunde Busfahrt, kann man hier die Welten wechseln. Das bringt einen dann auch mal wieder zum Nachdenken. Muss ich aber auch ehrlich zugeben, dass ich zum Beispiel manchmal, gerade wenn ich im Zentrum oder in Miraflores unterwegs bin und dann durch grüne, saubere Straßen laufe, ist es auch mal manchmal kurz einmal so durchatmen und einmal kurz entspannen. Das muss ich auf jeden Fall schon auch sagen, ja.
Bis es wieder zurückgeht in Staub und den Lärm gibt es ja überall. Den gibt es ja auch in Miraflores, oder?
Den gibt es überall.
Und wie sind die Wellen vom Pazifik so zum Surfen?
Super. Also kommt auch auf den Tag an, aber genau, also wenn man es gut erwischt, dann gibt es hohen Wellengang und man kann sich zu Tode strampeln. Ja, auf jeden Fall. Aber direkt vor Lima, die Küste, ist ja jetzt eher sozusagen Anfängerstrand, was für mich ja auch am Anfang jetzt sehr gut geeignet war. Aber wenn man ein bisschen südlich oder nördlich von Lima fährt, dann kann man auch an Strände fahren, wo wirklich deutlich größere Wellen sind. Also der Pazifik hat, was Surfen angeht, viel zu bieten. Peru spielt ja auch immer weit oben mit, was in den Surfligen angeht. Und jetzt im Nordperu werde ich das nächste Woche mal ausprobieren, wie die Wellen sich da so gestalten.
Dann reist du mit deinem eigenen Surfbrett dann jetzt schon?
Nein, das natürlich nicht. Ich habe mir kein Surfbrett gekauft. Da ich das in Deutschland ja wahrscheinlich wird, das wenig Verwendung finden können. Aber an allen Stränden in Peru, wo viel gesurft werden kann, kann man sich Surfbretter ausleihen. Also da gibt es keine Probleme.
Jetzt ist es ja so, dass es, glaube ich, zum ersten Mal seit ewigen Zeiten keinen Freiwilligen aus Tübingen geben wird fürs nächste Schuljahr. Also eure Ablösung kommt von woanders. Wie wird es dort aufgenommen? Wie denkt ihr auch darüber, dass diese Kontinuität mal einen Bruch erleidet?
Ist natürlich schade. Also wäre natürlich schön gewesen, wenn vielleicht wenigstens eine der drei, wenn es jemand gegeben hätte vom Ulan-Gymnasium dieses Jahr. Aber ich denke nicht, dass das einen riesen Einschlag machen wird auf die Partnerschaft. Also wir haben jetzt die drei auch schon über Skype kennengelernt und ich denke mal, dass auch die drei von anderswoher diese Projekte und die Partnerschaft so weiterführen können. Aber ist natürlich trotzdem schade, weil die Verbundenheit ist natürlich ein bisschen weniger gegeben oder die Enge zwischen den beiden Schulen jetzt. Aber ich denke trotzdem, dass das auch so funktionieren wird.
So, willst du noch mal hier ein Wort an deinen Gastbruder sozusagen, Gastvetter richten? Marco winkt ab, aber zuhören kann er ja auch, ne? Kannst ja jetzt auch noch mal was Spanisches loslassen an Marco.
Ja, Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No hablamos mucho las últimas semanas.
Hola, ¿cómo estás? Sí, lo siento, pero es que tú sabes que aquí en Alemania hay que trabajar mucho, como todos los alemanes.
Ajá, entonces eso escribiste quizás en tu en lo que hiciste la última semana, que típico alemán es mucho trabajo.
Ah, was ist typisch Deutsch? Ay,
Genau, das haben wir auch gleich noch hier in der Sendung. Ne? Marco hat die Umfrage gemacht. Was ist eigentlich typisch deutsch? Gibt es was, was man sagen kann, was ist typisch peruanisch?
Ja, das ist interessant.
Typisch peruanisch von meiner Seite her ist auf jeden Fall eine Sache, an die ich mich sehr gut angewöhnen konnte mittlerweile. Das ist die Unpünktlichkeit. Das kann ich mittlerweile schon sehr gut nachmachen. Aber das ist nicht alles. Also das wäre vielleicht so ein bisschen eine kleine Sache aus dem Alltag. Typisch peruanisch ist aber auch viel und lecker essen. Und typisch peruanisch ist auch manchmal vielleicht nicht ganz so verklemmt zu sein und in anderen Sachen wieder mehr verklemmt zu sein, was Tradition und Religion angeht. Aber was unser Gesellschaftsleben angeht, ist es, glaube ich, in Peru deutlich lockerer manchmal.
Was ist dein Favoritenessen in Peru?
Das werde ich häufig gefragt. Das ist irgendwie eine wichtigste Frage, die alle Peruaner einem stellen. Aber ich kann mich schlecht entscheiden. Lomo Saltado gehört auf jeden Fall dazu. Also sozusagen Rind mit Zwiebeln, Kartoffeln und Pommes, alles zusammen angebraten. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viel leckeres Essen hier. Also da kann man sich wirklich schlecht entscheiden. Und was mir fehlen wird in Deutschland, ist die Ají-Soße.
Ají Amarillo, baut ihr das denn auch an in eurem
Nein,
Garten?
bisher noch nicht. Aber ich habe es vor, dir nachzumachen und Samen aus Peru nach Deutschland einzuschleppen.
Genau, ne? Kann man auch hier anbauen und den Geschmack von Peru auch hier anbauen. Ja, Frieder, vielen Dank für die offenen Worte und
Ich
deine
danke auch.
Eindrücke. Wir wünschen dir noch ja, 2 super Monate, gute Reise nächste Woche und aber auch noch viel Erfolg mit Gartenarbeit und Sprachvermittlung.
Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut, hier sprechen zu können.